Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Stromberg, herzlich willkommen. Was macht die von Facebook geplante Digitalwährung Libra so gefährlich, dass sowohl von der US- als auch von der deutschen Regierung Widerstand kommt, bevor morgen das ganze Thema ist auf dem Treffen der G7-Finanzminister? Der Machtkampf bei der Bundesagentur für Arbeit führt zu einer weiteren Veränderung in der Spitze der Agentur und wir blicken zurück auf eine sehr spannungsreiche Karriere des früheren Ex-Wirtschaftsministers und Energiemanagers Werner Müller, der in der vergangenen Nacht gestorben ist. Dies heute bei uns in der Sendung. Aber der heutige Tag ist natürlich geprägt von der Wahl der EU-Kommissionsspitze. Die Kandidatin der Staats- und Regierungschefs Ursula von der Leyen hat am Vormittag um die Stimmen der Europaparlamentarier geworben und in ihrer Rede in drei verschiedenen Sprachen, ja meist Englisch, auch diverse wirtschaftspolitische Themen angesprochen, die sie umzusetzen verspricht. Zum Beispiel will von der Leyen als Antwort auf den digitalen Wandel, Veränderungen der Arbeitswelt, Klimaveränderung einen explizit europäischen Weg bestreiten, der sich abgrenzen soll vom Protektionismus Donald Trumps oder dem chinesischen Weg mit der Politik der neuen Seidenstraße.
None of these options are for us. We want multilateralism, we want fair trade, we defend the rules-based order because we know it is better for all of us. We have to do it the European way.
Multilateralismus und fairer Handel, außerdem ein Steuersystem, das die US-Technologiekonzerne deutlich mehr Steuern in der EU zahlen sollen. Sie will Europa bis zum Jahr 2050 klimaneutral machen. Wir haben es gerade eben auch noch mal in den Nachrichten gehört. Und das Ganze in ein Klimagesetz gießen.
I want Europe to become the first climate neutral continent in the world by 2050. I will put forward the first ever European climate law, which will set the 2050 target in law.
Und zum Brexit will sie ein geregeltes Verfahren, auch wenn es um den Preis einer weiteren Verschiebung über den Termin 31. Oktober hinaus wäre. In knapp einer Stunde wird darüber im Europaparlament abgestimmt, über ihre Wahl, also wird Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin oder nicht. Und je nach Ausgang werden wir dann morgen über die wirtschaftspolitischen Folgen auch dieser Wahl sprechen. Das wird dann auch ein großes Thema sein auf dem Treffen der G7-Finanzminister in Chantilly. Und anderes Thema dort auch: Kryptowährungen, also digitale Zahlungsmittel. Diese haben sich in der Breite bisher noch nicht durchgesetzt, spielen aber durchaus schon eine gewichtige Rolle. Der Bitcoin ist von den vielen Kryptowährungen, die es gibt, die bekannteste und momentan auch das weltweit führende digitale Zahlungsmittel. Nun plant Facebook die Einführung einer eigenen Kryptowährung. Sie soll Libra heißen und etwas anders funktionieren als der Bitcoin, auch mit realem Geld hinterlegt sein. Aber wenn Facebook mit seinen 2,7 Milliarden Nutzern so etwas ankündigt, dann könnte das eine ganz andere Durchschlagskraft entwickeln. Insofern wollen die Finanzminister beim G7-Treffen morgen über eine Regulierung dieser Digitalwährung sprechen. Welche Bedenken es gibt, erklärt Theo Gias.
Pünktlich zum Finanzministertreffen der G7-Staaten schrillen die Alarmglocken in Berlin ebenso wie in Washington. Libra, die digitale Kunstwährung, ruft Olaf Scholz ebenso auf den Plan wie den amerikanischen Finanzminister Steven Mnuchin.
Unser Hauptanliegen ist, es dürfen keine kriminellen Akteure Kryptowährungen nutzen. Das ist unser Hauptanliegen.
So Mnuchin gestern Abend in Washington. Im Juni hatte Facebook angekündigt, Libra im ersten Halbjahr 2020 einführen zu wollen. Die heute 2,7 Milliarden Facebook-Nutzer sollen mit der Kunstwährung Geld überweisen oder auch Waren und Dienstleistungen im Internet bezahlen können. Und damit hätte Libra das Potenzial, zu einer neuen Weltwährung zu werden, unabhängig von Notenbanken oder dem Zahlungsverkehr, den bislang die Geschäftsbanken abwickeln. Darin liegt die Herausforderung, heißt es auch im Finanzministerium. Dabei sind die Sorgen offenbar so groß, dass jetzt die Bundesbank mit der Regierung prüfen soll, wie eine Etablierung als echte Alternative zur staatlichen Währung verhindert werden kann. So steht es in einem internen Papier des Ministeriums, aus dem die Bild-Zeitung heute zitiert. Denn so wie der Dollar in den USA, ist der Euro in Deutschland und 18 anderen EU-Staaten das alleinige gesetzliche Zahlungsmittel und so soll es auch bleiben. Eine private Parallelwährung wäre ein Risiko für die staatliche Hoheitsgewalt. Hinzu kommt, dass Kryptowährungen wie der Bitcoin in großem Ausmaß für illegale Aktivitäten missbraucht werden, so US-Finanzminister Mnuchin an die Adresse der Emittenten von Libra.
Cybercrime, Tax Evasion, Extortion,
Internetkriminalität, Steuerflucht, Erpressung, Lösegelderpressung, Drogen- und Menschenhandel. Viele Akteure nutzen diese Währungen für bösartige Dinge. Dies ist in der Tat eine Frage der nationalen Sicherheit. Wir werden es digitalen Anbietern nicht erlauben, im Verborgenen zu arbeiten. Und wir werden es nicht tolerieren, wenn Kryptowährungen für illegale Aktivitäten missbraucht werden.
Und will not tolerate the use of the cryptocurrencies in support of illicit activities.
Facebook und Co. wiegeln bislang ab. Das neue Zahlungsmittel solle nur mit Zustimmung der Aufsichtsbehörden eingeführt werden. Libra solle auch nicht als Konkurrenz zu traditionellen Währungen aufgebaut werden. Doch auf solche Versicherungen wollen sich diesseits wie jenseits des Atlantiks weder Finanzministerien noch Aufsichtsbehörden verlassen. Facebook und Co. müssten die gleichen Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung einsetzen wie der klassische Finanzsektor, betont Steven Mnuchin.
Sie und die anderen haben noch viel Arbeit vor sich, damit wir beruhigt sind. Ich will nicht darüber spekulieren, wie lange sie dafür brauchen, aber im Moment sind sie noch ein gutes Stück davon entfernt.
Und von dieser Einschätzung will Mnuchin morgen auch seine Amtskollegen aus den G7-Staaten einschwören bei ihrem Treffen in Chantilly bei Paris.
Was Bundesfinanzminister Olaf Scholz betrifft, er teilt diese Einschätzung von Mnuchin. In einem Statement ließ er verlauten, dass die Herausgabe einer Währung nicht in die Hände eines Privatunternehmens gehöre. Sie sei ein Kernelement staatlicher Souveränität. Finanzstabilität und Verbraucherschutz müssten gesichert werden. Bei der Bundesagentur für Arbeit hat ein Machtkampf stattgefunden zwischen zwei Mitgliedern an der Spitze der Agentur. Es geht um den stellvertretenden Vorsitzenden Peter Klever und die Personal- und Finanzchefin Valerie Holzbohr. Beide eigentlich aus demselben Lager, der Arbeitgeberseite. Dieser Machtkampf hat dazu geführt, dass beide Posten nun vakant sind. Holzbohrs Vertrag wurde nach 2 von 5 Jahren vorzeitig aufgelöst. Das hatte die Mehrheit des Verwaltungsrats am vergangenen Freitag beschlossen. Und heute ist nun auch Peter Klever zurückgetreten. Stanislaus Krosakowski berichtet.
Peter Klever war 15 Jahre an der Spitze des Verwaltungsrats der Bundesagentur für Arbeit. Er ist Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber und vertrat somit stets die Arbeitgeberseite im Verwaltungsrat. Die Führung des Selbstverwaltungsgremiums der Bundesagentur wechselte jährlich zwischen ihm und der obersten Vertreterin der Arbeitnehmerseite. Das waren die DGB-Frauen Ursula Engelin-Käfer und Annelie Buntenbach. Buntenbach hatte nach dem Rauswurf von Valerie Holzbohr festgestellt, das Vertrauen zwischen der Arbeitgeberseite und Holzbohr sei unwiderruflich zerrüttet. Angesichts der anspruchsvollen Herausforderungen, vor denen die Bundesagentur in Zeiten des Strukturwandels stehe, sei eine Zusammenarbeit mit der Vorständin nicht möglich. Vor diesem Hintergrund erscheint der jetzige Abtritt von Peter Klever folgerichtig. Holzbohr beklagte, ihr Rauswurf sei laut gewesen, das Votum gegen sie unnötig und schädlich. An der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für Holzbohr wird Peter Klever nicht mehr beteiligt sein.
Und als möglicher Nachfolger für Peter Klever gilt der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Steffen Kampeter. Bezahlbarer Wohnraum für alle zu schaffen, ohne dass ärmere Haushalte aus den Städten herausgedrängt werden, das ist ein großes Thema unserer Zeit. In Berlin wird der Konflikt besonders hart ausgetragen. Wir hatten die Debatte um Enteignungen. Der Senat hatte sich dann Mitte Juni auf einen Mietendeckel verständigt. Heute hat der Berliner Mieterverein seine Vorstellungen dazu präsentiert. Dieter Nürnberger berichtet.
Bislang hat der Berliner Senat lediglich Eckpunkte für den Mietendeckel in der Hauptstadt beschlossen. Das entsprechende Gesetz soll spätestens im Oktober verabschiedet werden und Anfang 2020 in Kraft treten. Doch hat ein Bundesland überhaupt die rechtliche Kompetenz für ein solches Mietengesetz? Aus Sicht des Berliner Mietervereines ja. Geschäftsführer Rainer Wild.
Wir gehen davon aus, dass durch die Föderalismusreform im Jahre 2006 die Kompetenz für das Wohnungswesen eindeutig auf die Bundesländer übergegangen ist. Und das erlaubt, dass Mietpreisregelungen tatsächlich in einer landesgesetzlichen Regelung umgesetzt werden können.
Da der umstrittene Mietendeckel noch nicht gesetzlich verabschiedet ist, hat bislang noch niemand konkret angekündigt, dagegen zu klagen. Doch gibt es ebenso verfassungsrechtliche Bedenken, weshalb generell mit einer juristischen Klärung, vielleicht sogar durch das Bundesverfassungsgericht, gerechnet wird. Das könnte sich über Jahre hinziehen. Der Berliner Mieterverein unterstützt den von der rot-rot-grünen Landesregierung geplanten Mietendeckel. Betroffen wären rund 1,5 Millionen nicht mietpreisgebundene Wohnungen. Der Wohnungsneubau ist außen vor. Im Kern ist ein Einfrieren der gegenwärtigen Mieten für 5 Jahre vorgesehen. Modernisierungsumlagen würden besonderen Anzeige- und Genehmigungspflichten unterliegen. Wohnungswirtschaftsverbände, auch einzelne Wohnungsbaugenossenschaften und vor allem die Berliner Christdemokraten als größte Oppositionspartei laufen dagegen Sturm. Christian Gräf, Sprecher für Bauen und Wohnen der CDU-Fraktion.
Wir bekommen da Verhältnisse wie in der DDR vor dem Wohnungsbauprogramm. Der Neubau wird komplett abgewürgt und damit wird der Markt noch kleiner.
Bundesweit wird seit Jahren ein erhöhter Zuzug in die Großstädte registriert. Bis 2030 würden in Berlin rund 250.000 neue Wohneinheiten benötigt. Dass in der Hauptstadt nicht genug gebaut werde, beklagt auch der Berliner Mieterverein. Doch gerade weil das Angebot nicht wie erwünscht steige, brauche es den Mietendeckel. Dafür wurde heute vom Mieterverein ein eigenes Konzept vorgelegt. Rainer Wild.
Nach unseren Berechnungen werden auch tatsächlich in 3/4 aller Fälle Vermieter keine Mieterhöhung nehmen können. Diese Höchstwerttabelle haben wir entwickelt auf Basis des Mietspiegels 2011, weil das zu einem Zeitraum war, wo der Markt noch einigermaßen entspannt war. Und wir haben aber draufgerechnet tatsächlich auch noch den Lebenshaltungskostenanstieg seitdem. Und das macht die heutige Tabelle aus.
Demnach wären in Berlin für einen Großteil des Wohnungsbestandes maximal zwischen 5,17 Euro und 9,79 Euro Miete je Quadratmeter möglich. Ein vergleichsweise einfaches Muster, abhängig vom Alter der Wohnung und deren Größe. Auch Aufschläge für energetische Sanierungen oder den Einbau eines Aufzuges sind klar definiert. Der Mieterverein hofft, dass der eigene Vorschlag auch im geplanten Gesetz des Senats eine Rolle spielen wird. Doch unabhängig davon, wie der Mietendeckel dann konkret ausgestaltet wird, es wäre republikweit ein einzigartiger Vorgang.
Berichtet Dieter Nürnberger. Im September beginnt der erste Prozess um die umstrittenen Cum-Ex-Steuergeschäfte. Cum-Ex gilt als größter Steuerskandal der deutschen Geschichte. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Susanne Kuhlmann.
Das Bonner Landgericht gab heute die Zulassung des Verfahrens gegen zwei Briten bekannt. Rund um den Dividendenstichtag werden Aktien bei Cum-Ex-Geschäften mit, also Cum-Ausschüttungsanspruch, und ohne, also Ex, zwischen mehreren Beteiligten hin und her geschoben. Am Ende erstatteten die Finanzämter Kapitalertragssteuern, die gar nicht gezahlt worden waren. Das Steuerschlupfloch wurde im Jahr 2012 geschlossen. Die niederländische Regierung wünscht sich Jeroen Dijsselbloem als neuen Chef des Internationalen Währungsfonds IWF, also als Nachfolger von Christine Lagarde. Sie wechselt an die Spitze der Europäischen Zentralbank. Dijsselbloem war Finanzminister der Niederlande und Chef der Eurogruppe. Clemens Fuest vom Münchner IFO-Institut antwortete heute Morgen im Deutschlandfunk auf die Frage, ob er eine gute Wahl wäre.
Ja, auch bei ihm stellt sich natürlich ähnlich wie bei Lagarde die Frage, will man vielleicht einen Fachmann stattdessen berufen oder einen Spezialisten, der vielleicht etwas tiefer in der Materie steckt. Bei Dijsselbloem würde man ähnlich wie bei Lagarde eher darauf setzen, dass jemand kommt mit großer politischer Erfahrung.
So Clemens Fuest vom Münchner IFO-Institut. Der Beleuchtungshersteller Osram steht zum Verkauf, hat aber einen unwillkommenen Bewerber aus Österreich abgewehrt. Nun wollen die zwei US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle die Übernahme des 110 Jahre alten Münchner Unternehmens weiterverfolgen.
Susanne Kuhlmann mit den Wirtschaftsnachrichten. 4,5 Jahre ist es her, dass Opel in Bochum seine Autoproduktion eingestellt hat. Nach monatelangen Streiks und Protesten auch die Einmischung der Politik half damals nicht. 6.000 Arbeitsplätze gingen verloren. Was ist jetzt eigentlich daraus geworden, aus dem Gelände, 70 Hektar groß, und überhaupt mit den Arbeitsplätzen? Vivien Leue.
Wir schauen jetzt auf DHL. DHL war unser erster Investor, der hier auf der Hauptfläche investiert und auch das erste Grundstück gekauft hat.
Jürgen Schauer zeigt aus dem Fenster im 5. Stock des ehemaligen Opel-Verwaltungsgebäudes in Bochum auf ein weitläufiges Gelände. Dieser denkmalgeschützte Verwaltungsbau ist eines der wenigen Gebäude, die hier auf dem ehemaligen Opel-Produktionsgelände noch an den Autobauer erinnern.
Es war für uns wesentlich, dass DHL das so frühzeitig gemacht hat, weil das war auch eine Signalwirkung für viele andere Investoren.
Der Sprecher der Perspektive Bochum 2022, der Gesellschaft, die dieses Gelände aktuell managt und entwickelt, sagt das nicht ohne Stolz. Schon Mitte 2015, nur wenige Monate nachdem in Bochum die letzten Autos produziert wurden, unterschrieb DHL den Kaufvertrag für diese Teilfläche des Geländes. Mittlerweile steht hier nun das Gebäude für ein hochmodernes Paketzentrum. Zurzeit wird die Technik eingebaut.
Weil es sind halt sehr maschinelle, sehr Hightech-Abläufe, um 50.000 Pakete in der Stunde neu zu sortieren.
Im kommenden Jahr soll die Anlage an den Start gehen, mit bis zu 700 Beschäftigten. Hinzu kommen noch einmal ähnlich viele Menschen in anderen neu angesiedelten Betrieben und Institutionen, erklärt Rolf Heyer, Geschäftsführer der Bochum Perspektive 2022.
Sodass wir im Sommer nächsten Jahres schon davon ausgehen können, dass wir zwischen 1500 und 1600 Arbeitsplätze auf dem Gelände haben.
Es sind noch nicht so viele wie damals bei Opel. Aber trotzdem ist Heyer zufrieden, denn das sei ja erst der Anfang. Der Städteplaner sitzt etwa 10 Autominuten vom ehemaligen Opel-Gelände entfernt in einem Büro in der Bochumer Innenstadt.
Als nach Nokia Opel dann auch sagte, ich mach zu, war das schon eine gewisse depressive Stimmung und es musste ja sowas wie Trauerarbeit auch von einer Stadtgesellschaft geleistet werden.
Etwa 6.000 Arbeitsplätze fielen allein durch Opel damals weg. Rolf Heyer und sein Team haben es allerdings schnell geschafft, die Stimmung zu wenden.
Hin zum, das kann ja auch eine Chance sein.
In einem ersten Schritt wurde das Gebiet umbenannt. Es heißt jetzt Mark 517 in Anlehnung an die geografischen Koordinaten der Fläche. Und es soll anders als bisher kein geschlossenes Betriebsgelände mehr sein, sondern offen zugänglich.
Wir werden die 70 Hektar, die wir auf Mark 517 haben, auch nicht wieder zu 97% versiegeln. Fast 40% der Fläche werden Grünfläche werden,
erklärt Heyer.
Aber es wird natürlich auch darum gehen, dass wir bestimmte Infrastrukturen auf dem Gelände haben. Das reicht vom Fitnessstudio bis zum Bolzplatz, dass wir eine Betriebskindertagesstätte haben.
Neben DHL werden sich Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich, dem Handel, der Produktion und der Forschung hier ansiedeln. Auch die Ruhr-Uni Bochum will auf dem Gelände präsent sein.
Was wir an Arbeitsplätzen erwarten, das reicht halt von den Menschen, die bei DHL an der Sortieranlage stehen oder LKWs beladen, bis hin zu Forschern im Max-Planck-Institut, die Weltniveau haben.
Dass sich das Gelände so gut und relativ schnell entwickelt, liegt laut Heyer unter anderem daran, dass die gesamte Stadtspitze diese Entwicklung mitträgt.
Dazu gehört auch, dass die Bauanträge, wenn sie die stellen, dann auch zügig bearbeitet werden. Aber insgesamt die Stadtverwaltung auch von der Grundstimmung dabei ist zu sagen, Bochum ist eine Ermöglicherstadt. Das spüren die Investoren.
Einer dieser Investoren ist Norbert Hermanns, Geschäftsführer des Aachener Projektentwicklers Landmarken AG.
Diese Aktivität ist ein Symbol eigentlich, wie das Ruhrgebiet heute mit sich umgeht. Man packt die Dinge an, man will einfach was in Bewegung setzen.
Die Landmarken AG hat unter anderem das ehemalige Opel-Verwaltungsgebäude gekauft, außerdem noch weitere Flächen auf dem Gelände. Das Unternehmen vermietet die neuen Gewerbeeinheiten unter anderem an die Ruhr-Uni oder den Online-Händler babymarkt.de.
Vivian Leue. Viele Politiker wechseln irgendwann in die Wirtschaft. Aber dass Wirtschaftsmanager in die Politik gehen, das war bisher seltener der Fall. Und wenn, waren es meist kürzere Auftritte. Werner Müller war Wirtschaftsminister im ersten Kabinett von Gerhard Schröder und er blieb eine ganze Legislaturperiode. In der vergangenen Nacht ist er im Alter von 73 Jahren gestorben. Jörg Marksteiner mit einem Nachruf.
Von seiner Berufung als Bundeswirtschaftsminister war Werner Müller selbst überrascht. 24 Jahre hatte er als Energiemanager für RWE und den E.ON-Vorgänger Faeber gearbeitet, als er 1998, kurz nach dem Wahlsieg von Rot-Grün, aus dem Radio erfuhr, dass ihn Gerhard Schröder ausgewählt hat.
Der hatte angerufen an einem Montag, ich soll mittags mal in Bonn sein. Und ich habe vergessen zu fragen, warum, weil ich sollte so schnell kommen. Und als ich dann im Auto saß, hörte ich, ein gewisser Herr Stollmann wäre weg und ich wäre jetzt Minister. Das hat mich dann ein bisschen überrascht.
Der Unternehmer Jost Stollmann hatte kurzfristig abgesagt. Müller sprang ein, um seinen Freund, den neuen Bundeskanzler, nicht hängen zu lassen.
Wir hatten schon mal im Frühjahr 98 darüber gesprochen, hatte ich ihm gesagt, dass ich sowas dezidiert im Leben nicht machen würde. Es hat unserer Freundschaft keinen Abbruch getan und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Werner Müller war der erste Bundeswirtschaftsminister ohne Parteibuch. Ein Grenzgänger zwischen Wirtschaft und Politik, der zwar mit der SPD sympathisierte, ihr aber nicht angehörte. Daran mussten sich damals auch die Medien erst gewöhnen.
Als ich frisch anfing, stand da immer Müller Klammer auf SPD Klammer zu. Ich meine, das war ja nun dezidiert falsch. Und dann habe ich mal bei der Tagesschau da angerufen und gesagt, dass sie das doch bitte richtig schreiben sollten und fortan blieb es dann Müller parteilos.
In der Öffentlichkeit trat der großgewachsene Müller betont gelassen auf. Meist elegant im klassischen grauen Dreiteiler, eine Packung Zigarillos in Griffweite, blieb er in seinem leicht brummelnden Ton stets sachlich, allerdings mit Spaß an guten Pointen und einem trockenen Humor. Hektik oder die im Politbetrieb übliche Selbstinszenierung blieben dem großen Klavierfreund fremd.
Immer bei der Frage, was hassen Sie am meisten, antworte ich Stereotyp Stehempfänge und Bälle. Und das ist auch so, da gehe ich nicht hin.
Entspannt im Umgang, aber beharrlich in der Sache und durchsetzungsstark sorgte Müller dafür, dass im Jahr 2000 das 67 Jahre alte Rabattgesetz endgültig gestrichen wurde. Und für Rot-Grün verhandelte der Volkswirt und promovierte Sprachwissenschaftler mit der Industrie die Eckpunkte für den Ausstieg aus der Atomenergie. Heftige Kritik gab es, als der in Essen geborene und im Emsland aufgewachsene Müller nach seiner Ministerzeit 2003 wieder zurück in die Industrie wechselte. An die Spitze des Zechenbetreibers RAG, der früheren Ruhrkohle. Doch Müller merkte schnell, dass er das politisch gewollte Ende des subventionierten heimischen Steinkohlebergbaus nicht aufhalten konnte. So wurde er zum Architekten des Ausstiegs. Es war Müllers Idee, die firmeneigenen Kraftwerke, Immobilien und Chemiewerke abzutrennen, an eine Stiftung zu übertragen und dann unter dem Namen Evonik zu verkaufen oder an die Börse zu bringen. Mit den Einnahmen werden ab 2019 die Ewigkeitskosten der Kohleförderung bezahlt, wie Bergschäden oder das Abpumpen von Grubenwasser. Im Dezember 2012 übernahm er dann mit 66 Jahren selbst den Vorsitz der von ihm entworfenen RAG-Stiftung. Sie bleibt sein Vermächtnis ans Ruhrgebiet.
Jörg Marksteiner mit einem Nachruf auf den früheren Bundeswirtschaftsminister Werner Müller. Und jetzt gehen wir in den Börsensaal zu Jan Plate in Frankfurt am Main. Herr Plate, Bayer muss in einem der Glyphosatfälle in den USA eine nicht ganz so hohe Strafe zahlen. Wie kam das bei den Anlegern an?
Also die Aktie erstmal im Plus mit einem 0,5%, das hilft so ein bisschen, aber Experten sagen eben auch, der Richter hat lediglich die Strafe reduziert, um sie in Einklang mit verfassungsrechtlichen Grenzen zu bringen, aber am eigentlichen Urteil hat sich nichts geändert.
Gestern hat die Citigroup ihre Zahlen vorgelegt. Heute drei weitere Banken aus den USA, JP Morgan, Chase, Wells Fargo und Goldman Sachs. Wie sieht es denn bei denen aus?
Also bei Amerikas Branchenprimus JP Morgan Chase läuft es mit Privatkunden und Kreditkarten. Allerdings wurde gewarnt, dass wohl die bevorstehenden Zinssenkungen in den USA die Erträge drücken dürften. Denn die viertgrößte US-Bank, Wells Fargo, da haben hauptsächlich Kosteneinsparungen geholfen. Und Goldman Sachs, ja, da sind die Erträge zurückgegangen, aber nicht so schlimm wie befürchtet. Was bedeutet das unter anderem für den Aktienkurs der Deutschen Bank? Also die Papiere können mittlerweile recht deutlich zulegen, um etwas mehr als 4%. Aber dabei dürfte wohl auch dann noch helfen, dass eine positive Einschätzung es gibt von der Ratingagentur S&P zum bevorstehenden Umbau, ja, von der Deutschen Bank.
Die Probleme beim Flugzeugbauer Boeing mit der 737 MAX, die weiter auf dem Boden bleiben muss, hat ja Auswirkungen auf die Fluggesellschaften. Wie kommen die denn damit klar?
Also das dürfte mancher Fluggesellschaft schon Probleme bereiten und auch Ryanair zum Beispiel plant ja deswegen um, was an der Börse allerdings auch erstmal ganz gut ankommt mit folgendem Gedankengang. Schon jetzt ab diesem Winter zum Beispiel will Ryanair bei bestimmten Flughafenstützpunkten kürzen oder sie zum Teil auch ganz aufgeben, bedeutet weniger Kapazitäten. Das Angebot wird verknappt. Das lässt Anleger auf bessere Gewinne hoffen. Bei Ryanair die Aktie mit einem Plus von 1,5%. Anteilsscheine der Lufthansa verbessern sich sogar um fast 3%.
Gucken wir noch kurz auf den Gesamtmarkt.
Ja, während in den USA an der Wall Street der Dow Jones immer neue Rekordhöhen erreicht, da trippelt der deutsche Aktienindex DAX so ein bisschen hinterher, aber auch mit einem Plus von knapp 0,5% bei 12.438 Punkten.
Und zum Schluss Euro, Rente und Gold.
Ja, der Euro geht ein bisschen zurück auf 1,1217 $. Dann die deutschen Staatsanleihen, die waren heute gefragt. Deswegen die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen geht wieder deutlicher ins Minus zurück. Jetzt auf ein Minus von 0,33%. Und der Goldpreis im Vergleich zu gestern Nachmittag kaum verändert bei rund 1,411 $.
Jan Platte von der Frankfurter Börse, vielen Dank. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Stormberg. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.